An unserem heutigen Gast nagt nicht der Zahn der Zeit, denn er ist 26 Jahre alt. Parteilos, aber nicht zahnlos, startet er in den Kampf um das Bürgermeisteramt. Apropos Amt, der Verwaltungsbeamte ist ein Kind des Ruhrpotts und auch ich als sein Sportlehrer konnte ihm seine Ballsportlegasthenie nicht austreiben. Er möchte die Sprache in der Politik einfacher machen, sodass auch die Zuschauer im Ellipelli sie verstehen können. Denn da kennt er sich aus. Der Dart-Amateur lässt sich bei seinem Hobby nicht den Zahn ziehen. Es sei denn, man gibt ihm ein Stück Schokolade, denn das ist sein Kryptonit, seine große Schwäche. Auf der Überholspur ist der leidenschaftliche Motorradfahrer bei der Bürgermeisterwahl mit Biss für Mülheim auf 4,7% gerast. Hier ist der parteilose, aber niemals zahnlose Cedric Zahn und wir werden ihm heute auf den, ihr wisst schon, Zahn fühlen. Willkommen bei Kreide, Kaffee, Charaktere, Folge 3.
Willkommen, Cedric. Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, hi. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr mich kontaktiert habt und ich freue mich jetzt auf den Podcast mit euch zusammen.
Ja, ich habe auch direkt die erste ganz spannende Frage und zwar ist sie von meinem Sohn. Ich habe gestern so beim Abend nochmal so gefragt, ja und habt ihr auch noch eine Frage für den Cedric, wenn ich den heute interviewe? Und das kam eine super Frage, die wirst du wahrscheinlich nicht beantworten können. Was ist dein Lieblingsbuchstabe? Ich musste auch sehr lange überlegen.
Also ich bin ganz ehrlich, dann ist es das Z.
Das Z für Zahn.
Ist in dem Nachnamen mit drin. Genau, für Cedric.
Ist ja beides.
Nee, aber ich habe damit sehr wehleidige Erfahrungen gemacht, weil ich bin immer der Letzte auf der Namensliste gewesen. Und ihr als Lehrer könnt euch ja vorstellen, welche Bücher ich dann am ersten Schultag bekommen habe für das jeweilige Fach.
Ah, das letzte.
Aber trotzdem ist es der Lieblingsbuchstabe, weil es ist mal was anderes.
Ja, sehr gut.
Lieblingsbuchstabe, das ist stark. Wir wollen zunächst einen kleinen Rückblick wagen, bevor wir uns ganz unserem Gast heute widmen. Und zwar, Sascha, hast du mich letztens angeschrieben und gesagt, David, wir haben eine super spannende Rückmeldung zu unserem Podcast bekommen. Erzähl doch mal kurz, was sich da ergeben hat, weil ich das wirklich, wirklich interessant vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer finde. Worum geht's da?
Genau, also zwei Sachen. Die eine Sache, die ist praktisch an der Ruhr-Uni Bochum entstanden. Und zwar hat dort ein Professor der Ruhr-Uni Bochum, den ich allerdings auch sehr gut kenne, unser Podcast gehört und hat gesagt, er findet es richtig gut und würde gerne eine Kooperation mit uns machen. Mhm. Da werden wir dann in den nächsten Wochen ein bisschen mehr noch erfahren und wahrscheinlich dann auch hier gerne erzählen. Und dann war ich mit einer Schülerklasse an der Technischen Universität Dortmund und da haben wir zum Beispiel gelernt, wie so ein Richtmikrofon funktioniert, wie überhaupt so Berichte im Fernsehen gemacht werden, was da alles für nachbearbeitet werden muss und so weiter. Und dort kann man zum Beispiel auch Audio- und Videoaufnahmen abgeben und die werden dann nochmal bearbeitet durch dieses Team. Und da habe ich natürlich an unseren Podcast gedacht, sodass der technisch dann
perfekt
wird. Kann und wie gesagt, dann vielleicht auch noch mal ein paar Leute den mehr hören. Und da sind wir jetzt auch praktisch bei NR Vision unterwegs.
Ja, super. Die Verlinkung findet ihr wie immer dann in der Folgenbeschreibung auch, beziehungsweise auf unserem Instagram-Kanal, worüber wir euch dann da auf dem Laufenden halten.
Genau, ja. Und dann haben sich so ein bisschen so zwei Rubriken rausgestellt, die wir jetzt vielleicht auch ein bisschen häufiger machen wollen. Und die erste Rubrik ist Song statt Gong, haben wir es jetzt genannt. Mhm. Ne? Da hatte David mich ja letzte Woche oder in der letzten Folge gefragt, wie sieht das aus? Hast du eine Idee, was man für einen Song statt dem Gong spielen könnte? Und ja, da bin ich erstmal auf nichts gekommen, aber dann habe ich natürlich in meine große Musikrubrik da reingeschaut und auf jeden Fall würde ich folgendes Lied bevorzugen und zwar, ich singe es mal lieber, das heißt Junge von den Ärzten und wenn du praktisch den Schulgong hörst, dann kommt Junge. Warum hast du nichts gelernt? Ist nicht ganz so korrekt.
Nur das immer wieder.
Genau. Also das.
Ist nur für die Jungs anscheinend.
Nur die Stelle. Halt nicht das ganze Lied, sondern nur diese Stelle. Aber ja, es ist ein bisschen blöd. Es ist nicht gegendert. Das tut mir leid.
Ja. Sadi, holen wir dich doch mal mit rein jetzt hier langsam. Was wäre denn für dich ein Gong Nein, ein Song statt Gong. Was fändest du da gut? Hast du eine Idee?
Also ich muss erstmal ganz ehrlich sagen, als ich euren Podcast das erste Mal gehört habe, hatte ich ja irgendwo schon die Ahnung, dass das auch vielleicht auf mich zutreffen könnte, diese Frage, oder zukommen könnte. Ich habe so viel überlegt und gegrübelt, aber wie der Sascha schon in der Einführung gesagt hat, ich bin halt ein Kind des Ruhrpotts und deswegen habe ich ganz einfach an das Steigerlied gedacht, um halt noch mal so ein bisschen den Ruhrpott-Patriotismus da mit reinzubringen und dass man sich halt mit der Ortschaft, in der man lebt und halt zur Schule geht, auch verbunden fühlt. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass das nichts mit diesem einen Fußballverein zu tun hat, den man damit wahrscheinlich
am ehesten verbindet. Ja, Vorteil Preußen, freut sich.
Also von daher, nee, aber das könnte ich mir eigentlich ganz cool vorstellen, weil das ja auch eine gewisse Tradition hier hat. Und wenn man in dieser Arena ist, dann hört man ja auch, dass alle da mit rumsingen oder auch bölken richtig. Und das finde ich cool. Und das hat so ein Gemeinschaftsgefühl, was einen wirklich mit dem Ruhrgebiet verbindet. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen.
Oder als Schichtende, ne? Das ist Abschluss, der Abschlusssong, wenn wir nach Hause gehen.
Oder so, ja.
Jetzt ab, Schicht ist zu Ende, ab nach Hause.
Schicht im Schacht.
Eine gute Idee.
Wir haben auch noch ein paar Zuschauerzusendungen. Griechischer Wein wurde auch empfohlen. Wird, glaube ich, auch gute Stimmung machen nach so einer Unterrichtsstunde. Ne? Ja. Dann den Imperial March. Von,
den hatte ich auch auf meiner Liste, aber dann habe ich gedacht, oh nee, komm, da gibt vielleicht nur böses Blut nachher auf den Gängen, wenn alle denken, dass sie da der...
Wie auch, glaube ich, mit so einer kleinen Nebelmaschine hier so durch die Gänge laufen, nicht immer so ankommen würde.
Ja, und Sonne von Rammstein wurde auch noch vorgeschlagen. Ja,
Rammstein bin ich ein riesengroßer Fan von. Ich habe auch erst überlegt, was von Rammstein zu nehmen, aber ich kann auch verstehen, warum die momentan halt nicht so gut in der Öffentlichkeit dastehen und deswegen habe ich da auch einen Rückzug von gemacht. Ja.
Okay.
Und ich kenne es überhaupt nicht, wenn ich
ehrlich David, bin. Du hast es auch einen perfekten Liedvorschlag.
Ja, ich fand, ne, Hells Bells bietet sich natürlich auch mega an, ne, wie du gerade sagst.
Da bimmelt es auch am Anfang erstmal lange.
Ja. Genau, dong, und dann geht es irgendwann los.
Ich glaube, es geht aber nach 5 Minuten erst los, also von daher wäre die Pause dann
nein, ihr müsst warten, ihr müsst sitzen bleiben, die geilste Stelle kommt gleich erst noch. Ja, keiner darf aufstehen.
Ja, genau. Ja,
also aber auch habe ich mich auch dann gedacht, ich war irgendwann mal in St. Pauli im Stadion und das ist dann schon auch mega, ne? Wenn da dann die Mannschaft
sich jeder
da
rauslaufen
selbst die und du Gäste-Fans. Sitzt da und denkst dir, boah, jetzt kommt gleich dieses Lied, jetzt kommt gleich das Lied. Und dann habe ich gedacht, boah, mit diesem Gefühl die Stunde beenden und sagen so, jetzt aber bam. Und dann ist man so richtig heiß auf die nächste Stunde. Und dann denkt man, ah, nee, doch nicht. Habe ich.
Genau, zweite Rubrik, die kommt auch ganz gut an. Und zwar Klassentiere, die gar nicht gehen. Also, die nicht klar gehen für so eine Klasse. Da hatten wir ziemlich viele Einsendungen, zum Beispiel den Schabrackentapir hatten wir. Wir hatten einen Hund. Ja, also erstmal mag ich ja Hunde sehr gerne, aber so du Hund ist auch ein ziemlich blödes.
Ihr Hunde.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein Schimpfwort, ne? Ja. In manchen.
Auf jeden Fall nicht so passend.
Nicht so passend. Ist. Mücken hatten wir noch. Und
Fällt mir ein Kollege ein, der die Klasse, finde ich, dann sofort nehmen müsste eigentlich, ne?
Muckes.
Ja, Muckes Mücken.
Ja, Muckes Mücken, genau. Wunderbar. Und ich habe heute das Trampeltier mitgebracht.
Ach gut.
Ja, ist ja eigentlich so was zwischen Kamel und
genau. So, ja. Und Sadie, du? Erstmal, in was für einer Klasse warst du? Also was war euer Klassentier?
Erdmännchen.
Das Erdmännchen. Da habe ich schon fast so ein Gefühl, bei wem du in der Klasse warst. Warst du etwa bei Herrn Grimm in der Klasse?
Nee.
Der hatte doch auch immer das Erdmännchen, meine ich, oder? Bei wem warst du in der Klasse?
Bei Frau Zimmermann damals. Und die ist dann in Elternschaft gegangen und dann kam Frau Liske. Und die hat aber mit vollem Ehrgeiz und Einsatz das Erdmännchen auch mit übernommen.
Wieder Make Erdmännchen Great Again.
Ja, genau, sehr so geil. Nach dem Motto ungefähr, ja.
Und fällt dir ein Tier ein, wo du sagen würdest, boah, das wäre irgendwie zwar witzig, aber da würde Frau Hasanovic sagen, nee.
Erster Elternabend trägt Skandal.
Wespen. Weil kann man nichts Positives mit verbinden. Also ich bin da komplett raus bei den Tieren. Ist ähnlich wie eine Mücke, einfach nur nervig, aufdringlich.
Frisst einem die Wurst vom Brot.
Ja, genau. Ja.
Und man grillt, es nervt wirklich nur, das stimmt.
Und alle wollen irgendwie nur danach hauen. Also von daher ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft.
Und David, du hattest auch ein schönes Tierchen, ne?
Den Nacktmull.
Ja.
Wow. Ja.
Wow. Der sieht auch noch schlimm aus. Also da stelle ich mir so dieses Kuscheltier dann sehr, sehr witzig vor, was ja auch so über jeder Klassenlehrer hat.
Zwei Schneidezähne, die da vorne so raus. Wow, das ist wirklich ein ekelhaftes Tier.
Ja.
Aber kein Nacktmull-Shaming jetzt hier, ne?
Nee, genau. Ja, unsere letzten Folgen, die handelten ja über KI und Social Media. Und was mich so als erstes interessieren würde, Sadie, du hast diese ganze Geschichte mit Social Media und KI ja vielleicht sogar aus einem anderen Blickwinkel heraus mal so kennengelernt, weil ganz ehrlich, ich bin jetzt 44 Jahre alt, der David ist ein was? Viel jünger noch, aber ja. Du bist 26, du gehörst tatsächlich noch zur Gen Z, habe ich nochmal nachgeguckt. Als ich früher ein Handy hatte, so nach dem Abi, konnte ich so drei Leute anrufen, weil da kam das gerade erst, ne? Und man konnte eigentlich nicht ins Internet, ne, man konnte nicht ins Internet damit, man hatte SMS und Snake. Und wie sieht das bei dir aus? Wie hast du praktisch so, wie bist du mit Social Media aufgewachsen und wie ist das mit KI? Nutzt du das im Alltag? Nutzt du das vielleicht auch für deinen Beruf?
Oh, ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es kam jetzt so viel Wandel in den letzten Jahren. Also angefangen hat meine Handy-Generation damals, glaube ich, mit dem Wechsel wirklich von Grundschule in die Gesamtschule, dass ich ein Telefon hatte, um meine Mutter anzurufen, wenn irgendwas ist. Wenn ich ein bisschen später nach Hause komme oder eine Stunde ausgefallen ist, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat das wirklich schon relativ schnell den Wandel genommen, da weiß ich noch, da hatten Klassenkamerad und ich beide ein Nokia-Handy. Das hatte noch so eine graue Farbe und dann war es entweder so hellblau oder rot. Und er hatte das aber mit integriertem MP3-Player und das fand man natürlich sofort total cool. Ja. Das war mega und
das wussten bei unserer Umfrage tatsächlich sehr viele Schüler aus dem 5., 6. Jahrgang jetzt nicht, was ein MP3-Player ist. Mussten wir sehr oft erklären. Mhm. Kannst du es vielleicht auch nochmal erklären?
Ja, damals?
Ja, genau, damals.
Als die Dinos noch gelebt haben?
Ja, genau, dann waren das halt quasi zwei separate Teile. Ein Handy hatte man zum Telefonieren und ein MP3-Player war nur dafür da, damit man halt Musik hören konnte. Ja. Und dann gab es auch noch nicht so diese super In-Ear-Kopfhörer, sondern da hatte man manchmal noch so etwas größere Schaumstoff-Ohrschützer, ja. Keine Ahnung. Also da trägt man heute eigentlich nur im Winter, wenn die Ohren kalt werden. Aber und Social Media, boah, ich glaube Facebook hatte ich 2012, also mit 13 Jahren. Das war ja so damals auch die Grenze, wo man Facebook bekommen durfte. Aber
heute auch noch.
Ja, ach, krass, siehst du, ich hätte jetzt gedacht, die wären schon runtergegangen, aber
theoretisch gibt es die Grenze noch, ne?
Aber, ja, ohne es böse zu meinen, aber ich glaube, die Generation mittlerweile, die jetzt 13, 14 sind, die nutzen kein Facebook mehr. Also ich habe Facebook eigentlich nur noch für eine Quelle des Frohsinns, weil ich mir gerne die Kommentar-Battles angucke. Ansonsten nutze ich Facebook auch nicht mehr. Aber das war damals so das Erste. Und dann wurde ja irgendwann auch Schüler-VZ wurde ja vom Netz genommen. Das war ja damals unser Facebook eigentlich. Also wir haben uns ganz viel über Schüler-VZ kommuniziert oder auch Bilder gepostet und so. Und ganz lustig, finde ich, ist die Entwicklung gewesen. Instagram, boah, ich glaube, meine erste Instagram-Story, die habe ich wirklich erst gemacht, als wir auf Abifahrt waren.
Ja.
Und das Krasse ist, damals hast du deine Stories oder generell deine Uploads hast du nur für deinen Freundes- oder Followerkreis gemacht. Heutzutage machst du das ja irgendwie mit dem Hintergedanken, boah, das könnten nur andere Leute erreichen. Es gibt nur andere Leute, die das sehen könnten. Und diese Entwicklung, jetzt zurückblickend, ist auf so eine kurze Zeit erfolgt. Deswegen finde ich das ganz krass, da so seine Schnitte zu ziehen und da irgendwie zu differenzieren, wann das alles genau wie erfolgt ist. Und heute macht man das einfach so.
Ich hatte
so
ja die Theorie, dass das durch die Fotokamera hinten am Handy nochmal einen ordentlichen Schub bekommen hat, weil halt dann jeder in jeder Situation Fotos und Videos machen kann.
Also ich sag mal so, meine ersten Facebook-Profilbilder, die habe ich damals mit der Innenkamera von meinem Laptop gemacht. Aber dann mit diesen Negativfiltern, dann hatte ich ein blaues Gesicht und fand das total cool. Also
ja, die Entwicklung da ist natürlich absurd.
Richtung KI, wie sieht's da aus? Alltag und Beruf?
Alltag immer mal wieder, muss ich sagen. Beispielsweise die Oberbürgermeistergeschichte jetzt. Ich habe alles anfangs auf KI aufgebaut, auch Vorbereitungen auf Plenumsdiskussionen oder so habe ich alles mit KI gemacht, aber ihr habt das auch in eurer ersten Folge ja schon gesagt, KI ist nicht immer ganz korrekt. Also als es darum ging, mich für diese ganze Geschichte anzumelden, hat er mir bestimmte Paragraphen genannt aus den Gesetzen und die kenne ich ja so ein bisschen dank meines beruflichen Hintergrunds, weiß ich, wie man sich mit Gesetzestexten auseinandersetzt. Und da hatte ich schon ein unwohles Gefühl, als er mir da auf einmal die Paragraphen genannt hat und habe das dann gegengecheckt und er hat mir da voll falsche Sachen rausgeschmissen und dann habe ich es auch gemacht. Ich habe ihn korrigiert und dann, ah ja, Entschuldigung, du hast vollkommen recht, danke für den Hinweis.
Das hast du mir nie wieder versprochen.
Ja, genau, so nach dem Motto war das ungefähr. Und Es ist aber auch schon so, dass ich glaube, es wird jetzt früher oder später wirklich in die Richtung gehen, dass es den Job, wie ich den jetzt aktuell mache, ich bin ja Verwaltungsbeamter für die allgemein innere Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, mit KI wird es das so, glaube ich, nicht mehr geben. Ich glaube, dass die Leute, die meinen Job in 10, 15 Jahren anfangen werden, die werden eher nur so eine Kontrollinstanz und werden das gegenchecken, was der Computer oder die KI halt vorgibt, was mit rechtlichen Bedingungen und so zu tun hat. Und deswegen, ich mache es auch auf der Arbeit, so nebenbei, gucke ich immer, wie man das vielleicht noch ändern könnte, gerade satzbaumäßig, weil ich finde dieses Verwaltungsdeutsch, finde ich grottig. Ich habe da schon während meines dualen Studiums, fand ich ganz, ganz schlimm. Ich habe mir entweder Sachen übersetzen lassen durch KI jetzt in letzter Zeit oder aber ich habe versucht, ihm zu sagen, hör mal, ich muss das ein bisschen formeller ausgedrückt haben, wie in so einem halt Verwaltungsbescheid, nennt man das. Ja, und dann hilft mir die KI da doch schon so ein bisschen, klar.
Das ist ja, glaube ich, einfach so der Weg mittlerweile. Ne? Man googelt nicht mehr so richtig, sondern man fragt eben ChatGPT. Und also wir können es nicht oft genug sagen, hier auch in unserer unmittelbaren Vorbereitung, ja, mal eben das Setup hier, jetzt haben wir heute das dritte Mikrofon am Start. Ja, ne, waren auch schon wieder drei Fragen, die ich mal eben schnell stellen musste, dass wir das bis zu unserem Treffpunkt auch hier stehen hatten und nicht noch, wenn unser Gast hier kommt, wir eine halbe Stunde beschäftigt sind, dass drei Mikrofone auch im Computer ankommen. So, ne?
Ja. Hilft schon, aber sehr fehleranfällig. Noch, ne? Wer weiß, wie das in Zukunft aussieht.
Sadie, du hast jetzt schon, oder wir haben es schon ein bisschen anklingen lassen, Sascha hat es auch am Anfang schon gesagt, du bist jetzt bei der Bürgermeisterwahl der Stadt Mülheim angetreten, bei der Kommunalwahl und das Ganze parteilos. Vielleicht kannst du erstmal ganz allgemein erzählen, weil das ist jetzt, sage ich mal, nicht der übliche Weg, den ich jetzt von einem 26-Jährigen so erwarten würde. Und als ich dich auf Plakaten gesehen habe, und das Gleiche gilt ja übrigens noch für zwei weitere ehemalige Schüler unserer Schule, Maximilian Eitner und Samuel Bilak, die da super aktiv waren. Wie kommt es dazu?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe auch wieder beruflich bedingt, habe ich mich immer mehr und mehr mit Politik irgendwann auseinandergesetzt. Und die Gefahr bei Kommunalwahlen ist immer, dass die Wahlbeteiligung unfassbar gering ist. Also in Mülheim hatten wir eine Wahlbeteiligung von gerade mal, glaube ich, Mitte der 40%-Marke war die bei der Wahl, bei der Kommunalwahl 2020. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil wir haben das Recht zu wählen und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Privileg in der Demokratie. Und ich fand es schade, weil auch viele Leute aus meinem Umfeld gesagt haben, warum soll ich Kommunalwahl mitmachen? So, da passiert doch sowieso nichts, kriege ich eh nichts von mit. Im Endeffekt ist es auch nicht ganz so verwerflich, weil man wirklich nicht so nah dabei ist, wenn die Sachen passieren. Aber trotzdem, finde ich, sollte man einfach wählen gehen, weil egal, ob es jetzt Briefwahl ist oder an dem Sonntag halt ins Wahllokal gehen, das ist jetzt nicht allzu großer Aufwand. Und lustigerweise in meinem Dartverein haben mich viele Leute immer gefragt, wie es denn dem Hendrik Wüst geht aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Auch wenn ich nicht mal was mit der Landesregierung zu tun habe. Ich bin bei der Bezirksregierung in Düsseldorf. Habe also mit
Regierung.
Ja, habe mit Hendrik Wüst eigentlich wenig zu tun. Und die haben aus Spaß immer gefragt, so, was ist denn mit Hendrik Wüst? Wie geht's dem denn? Und dann hat der eine gesagt, ja, wenn du hier Präsident wirst, dann möchte ich dein Staatskanzler werden. Oder Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär und sowas alles. Und irgendwann haben die gefragt, ja, was ist denn mal mit dir, mit Oberbürgermeister? Und dann habe ich so gesagt, nee, Parteiapparat und so und so. Und dann haben immer mehr gesagt, die würden mich wählen. Und dann habe ich das so meinen Freunden erzählt und die haben gesagt, ja, wäre doch lustig, wäre doch cool. Und dann habe ich so überlegt. Und entscheidend war dann der Bundestagswahlkampf jetzt dieses Jahr, weil ich mir gedacht habe, boah, die Parteien, die gehen sich zu sehr selber an die Gurgel, gegenseitig.
Ja.
Und das fand ich ein bisschen schade, weil wir haben halt gemerkt, dass sowohl der rechte als auch der linke Flügel, ich möchte gar keine Stellung zu beziehen, aber die wachsen halt.
Ja.
Und lustigerweise war ich im März erst hier noch in der Schule bei so einer Berufsorientierung für die Oberstufe, habe meinen Arbeitgeber vorgestellt und im Treppenhaus hing so das Ergebnis von dieser Jugendschulwahl. Ja. Und da habe ich das Ergebnis halt von diesen beiden Flügeln gesehen und habe gedacht, oh, okay, ist interessant zu sehen auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, boah, ich wusste selber nicht zur Bundestagswahl, was soll ich wählen. Also ich habe mich wirklich, ich habe mich mit dem Wahl-O-Mat auseinandergesetzt. Es gibt ja mittlerweile auch den Wahlswiper und ich habe mir die Parteiprogramme versucht durchzulesen. Dazu muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe nachher auch mir Parteiprogramme in einfacher Sprache durchgelesen, weil ich selbst auf dieses Geschwollene gar keine Lust hatte, weil ich finde, das ist einfach nur
verklausuliert auch, ne?
Ja, so verklausuliert. Man kann nicht richtig herausfiltern, was genau ist denn jetzt das Ziel, weil die widersprechen sich manchmal gefühlt, wenn das man als Außenstehender liest.
Voll.
Und dann habe ich gedacht, boah, weißt du was, mach doch einfach mal. Dann hast du eine Aufgabe für dich, du guckst einfach mal, wie das so ankommt. Und dann habe ich tatsächlich damit angefangen. Und dann haben immer mehr Leute mir ihren Zuspruch gegeben. Ja, und dann ist der Stein so erstmal ins Rollen gekommen.
Und hast dich aber dagegen entschieden, den Weg mit einer Partei zu gehen, sondern das ganze Partei loszumachen. Hast du das Gefühl, dass das ist vielleicht so ein Weg für die Zukunft, dass es mehr und mehr Leute auch geben wird, die da überparteilich quasi sind, weil du gerade sagtest, die Parteien, und das ist ja auch, daher kommt ja teilweise auch so eine Politikverdrossenheit sicherlich, dass man das Gefühl hat, mein Gott, reden die eigentlich noch über die Sache oder geht es nur noch darum, die Grünen sind so und die CDU will nur noch das und die wollen den
Bundestag. Die Landtagswahlen da und da müssen wir wieder im Auge behalten so, ja, und ne, so weiter. Es ist
nur noch genau, Taktiererei. Danach werden die Entscheidungen getroffen und sowas. Ja, genau. Ich habe, ich hatte es kurzzeitig überlegt, einer Partei beizutreten, weil ich hätte ja auch einfach für den Stadtrat kandidieren können oder für die Bezirksvertretung. Aber ich habe mir gesagt, nee, der Fokus liegt darauf, Leute aus meinem Umfeld und gerade meiner Altersgruppe dazu zu animieren. Es gibt auch noch Wahlen jenseits Kommunal, jenseits Landes- und Bundestagswahl. Ja. Es gibt auch noch die Kommunalwahl und da wollte ich darauf aufmerksam machen und das passiert nicht, wenn ich sage, ich kandidiere für den Stadtrat. Mhm. Wenn ich aber sage, ich kandidiere für das Amt des Oberbürgermeisters in Mülheim an der Ruhr, das hat eine ganz andere Gewichtung und das habe ich auch gemerkt und eben weil ich so enttäuscht von dem Bundestagswahlkampf war, weil mir das viel zu viel gegenseitiges Ausstechen war. Das war wirklich versuchen, den anderen zu diffamieren und zu gucken, was macht uns denn deutlich besser als die und warum trotten die seit den letzten 4 Jahren nur auf einer Stelle oder 3,5, wie es ja jetzt dank der Ampel nur war. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das halt parteilos. Wirklich primär gedacht eigentlich für meine interne Bubble. Und dann habe ich aber gemerkt, dass immer mehr Leute mir da ihren positiven Zuspruch zugegeben haben, die ich gar nicht kenne. Mhm. Und wie der Sascha schon gesagt hat, ich habe am Ende 4,7% erzielt. Das waren knapp 3.300 Stimmen. Leider 3 weniger. Die 3-3er-Marke hätte ich gerne noch geknackt. Aber ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute in Mülheim gar nicht. Also von daher habe ich damit auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Wir hatten, ich glaube, knapp über 57% Wahlbeteiligung. Das war zwar so der Landesschnitt, aber ich habe mir das selber auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da bin ich auch ehrlich.
Und wenn du jetzt einer Partei zugetreten wärest, also wir spulen mal zurück, meinst du, dass du dann vielleicht sogar noch erfolgreicher gewesen wärst? Sagen wir mal, du wärst jetzt bei einer großen Partei gewesen, die, sagen wir mal, auch bei der Bundestagswahl viele Prozente abholt.
Nee? Glaube ich nicht. Also es ist so, ich habe natürlich auch viel mit Leuten gesprochen und klar, von diesen 3.300 Stimmen, da sind natürlich die meisten, die mich kennen oder durch irgendwelche Connections. Ich weiß auch, dass Freunde von mir ihre Großeltern animiert haben, die seit Jahren diese eine Partei wählen und die da nie von abgegangen sind. Und die haben dann aber gesagt, nee, ich wähle den, weil du hast mir von dem erzählt und das ist gut und parteilos ist auch mal eine Option. Und wenn parteilos funktionieren kann, dann ist es auf kommunaler Ebene. Das beste Beispiel ist Henriette Reker aus Köln. Die hat eine Millionenstadt jetzt die letzten Jahre geführt. Natürlich wurde die von Parteien unterstützt, aber auf dem Papier stand parteilos. Also es funktioniert. Mhm. Und das war für mich so ein Zeichen, okay, das ist super. Und die andere Seite ist, ich habe das komplette Parteienspektrum unter meinen Wählern und das weiß ich auch und das akzeptiere ich auch. Also ich weiß, dass es sowohl rechtsseitig als auch linksseitig Wähler in meiner Menge da gab und deswegen glaube ich nicht, dass das unbedingt etwas besser gemacht hätte. Und ich möchte auch dazu sagen, beispielsweise ich habe mehr Stimmen bei der Oberbürgermeisterwahl bekommen, als die FDP in Mülheim beispielsweise bei der Stadtratswahl. Also das deswegen glaube ich,
dass heißt nicht unbedingt, so, dass es dadurch dann mehr oder weniger
genau richtig
wäre. Ne?
Jetzt nochmal zu den Plakaten. Ich habe gesehen, musstest du die eigentlich selber dann bezahlen, wenn man parteilos ist?
Ja, ich habe sie selber gezahlt. Ich Ich finde es aber schön, dass ihr Plakate von mir gesehen habt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil voll viele Leute haben mir gesagt, hey, ich habe dich noch gar nicht gesehen, und ich habe wirklich mir richtig gute Schlüsselstellen ausgesucht, in Mülheim beispielsweise, unten Konrad-Adenauer-Brücke an der Aktienstraße, wo es rüber zum Hafengebiet geht.
Ja.
Da hänge ich sogar zweimal, einmal sogar gegenüber von diesem riesen Edeka-Laden, der da neu gebaut wurde. Und dass Leute mir dann gesagt haben, ich habe dich noch nirgendwo gesehen, da habe ich so gedacht, auch schade. Aber da, die sind natürlich in dieser Schilderflut einfach untergegangen.
Ja.
Aber ich habe die am Ende selber bezahlt. Ich wollte erst
Spenden
einsammeln. Plakate an der Stückzahl 50. Die waren ungefähr an knapp 30 Orten unterschiedlich verteilt. Mal hatte ich nur einseitig, mal doppelseitig.
Ja.
Blöd war nur, habe ich nicht nur drüber nachgedacht, die, die nur einseitig aufgehängt worden sind, die sind natürlich sehr witterungsanfällig. Und sobald ein Windstoß kam, okay, da waren die umgedreht und so. Und deswegen habe ich das nachher reduziert, dass ich wirklich überall nur noch doppelt aufgehangen habe.
Wurdest du auch bemalt? So auf den Plakaten? Gibt es ja häufig dann irgendwie so.
Nee, oder? Aber ein Freund von mir hat sich einen Spaß erlaubt, hat mir ein Foto geschickt, wie ich vollgekritzelt an einer Stelle war, bin ich da hingefahren, dann war da gar nichts. Dann hat er das übers Handy, hat er dann einfach mir da was hingekritzelt, weil ich mir so dachte, ach nee, komm. Ja, aber nee, habe ich selber bezahlt, weil das ist leider so eine Geschichte. Personen, die sich als Einzelbewerber aufstellen lassen, die können zwar Spenden erhalten,
ja,
die dürfen aber steuerlich nicht abgesetzt werden. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, auch überhaupt Spender zu finden. Und deswegen habe ich mir den Druck gar nicht gemacht.
Okay, ja.
Aber es ist schon ein großer Aufwand, den man dann da für sich quasi ohne so ein Backoffice betreibt.
Ja, schon.
Das ist schon erstaunlich. Also,
wenn wir gerade dabei sind, dann muss ich auch wirklich nochmal ein Riesenlob an meinen Freundeskreis, meine Familie und vor allen Dingen an Antonia, die mein Social Media komplett aufgefahren hat,
ja,
ausrichten, weil die Plakate aufgehangen, das habe ich mit 5 anderen Freunden zusammen, und wir waren wirklich fast 4,5 Stunden unterwegs und haben die in der Nacht dann, wo dann diese Frist war, wo ab wann man aufhängen durfte.
Okay, da gibt es auch noch Fristen.
Ja, ja.
Okay, ja, gut. Darf keiner länger hängen als der andere, praktisch.
Genau, früher, wobei es Parteien gab, die sind keiner bestimmten Richtung zugeordnet. Es gab diverse Parteien, die schon deutlich früher hingen als. Also es war der 1.8., 0 Uhr,
ja,
durfte aufgehangen werden. Und ich habe aus Freundeskreisen schon erfahren, dass manch andere schon ein bisschen früher aufhängen, was wohl so eine Kulanz vom Ordnungsamt ist, dass man sagt, okay. Aber als wir uns getroffen haben, dann hingen schon von den ersten Parteien die Plakate. Und das fand ich dann ein bisschen, bisschen doof. Aber
okay. Der sich dran hält, der wird dann am Ende.
Ja, genau.
Hast du denn das Gefühl, wenn, ne, also ich finde immer, wenn du jetzt fragen würdest, an was für Personen denkt man, die Politiker sind, so, dann habe ich nicht einen 26-jährigen jungen Mann vor Augen, sondern das sind ja dann häufig, das ist ja auch oft in der Kritik, das sind alte Leute, ältere Leute, ne, wenn man auch mal so gerade diese höchsten Führungsebenen anguckt, die sind dann alle in einem Alter, wo nahezu das reguläre Rentenalter auch erreicht ist. Wir haben Präsidenten, die über 80 sind und sich noch irgendwo zur Wahl aufstellen. Das ist ja für andere Berufe, ja, also ich sehe mich nicht in der Turnhalle mit 80 hier und den Leuten einen Handstand vormachen, weil Herr Böing das immer noch hinbekommen hat, locker einen Tag vor seiner Rente gefühlt. Da bin ich mal gespannt, ob ich das anders mache. Hattest du das Gefühl mit 26, dass sie überhaupt so ernst genommen wird oder dass man gesagt wird, ja, da ist jetzt so ein
junger
Kerl, der meint jetzt hier ein bisschen aufzumischen und will jetzt so ein junger, dynamischer Typ sein, aber und eigentlich winken die so ein bisschen ab, die Leute.
Teils, teils. Also es gab auf jeden Fall die Leute, die mir gesagt haben, das bringt doch nichts, vor allen Dingen parteilos. Das hat dann beides so zusammengespielt. Unerfahren, komplett neu in dem Bereich und parteilos funktioniert da sowieso nicht. Andere haben aber gesagt, eben deswegen wollen die einem die Chance geben, weil diese alten politischen Strukturen, die sind halt zu festgefahren mittlerweile. Man spricht ja manchmal auch im politischen Sinne von Filz, also was ganz Hartnäckiges, was man kaum abbekommt, was einfach immer nur präsent ist. Und das war wirklich so, dass es schwierig war für mich, das so ein bisschen auseinanderzuhalten, wie die Leute mich wirklich sehen, weil man muss sich natürlich auch auf die Leute anpassen, die mit einem sprechen. Und dann muss man auch versuchen, denen irgendwie nochmal zuzureden, ja, aber ich mache das doch eben aus dem und dem Grund, weil ich dann diesen neuen Wind reinbringen kann und andere Blickwinkel und halt auch dadurch, dass ich jünger bin. Aber die sind dann so festgefahren und sagen, nee, das bringt doch nichts. Ich vermute einfach, weil es eben diese Parteien sind, die immer nur mit den, Entschuldigung für den Ausdruck, aber immer nur mit den alten Leuten da sitzen. Das ist halt einfach so. Und, das ist
auch die größte Wählerschaft insgesamt. Ne? Also Rentner machen einen riesen Anteil am Wahlvolk aus. Ne?
Und, aber dazu muss ich sagen, da muss ich wirklich diese Altersgruppe auch einmal verteidigen, weil ich bin völlig überzeugter Wahllokalgänger. Ich mag diese Teilhabe, die ich an dem Tag ausübe. Ich gehe gerne ins Wahllokal und ich finde es faszinierend, wie schick sich die alte Generation dafür macht, um ins Wahllokal zu gehen. Genau, es ist besonders. Und meine Eltern haben mir dann erzählt, ja, früher war das so, die Eltern haben sich schick gemacht. Die wurden dann auch in feinste Klamotten gesteckt, wurden dann mitgenommen, draußen stehen gelassen und danach ist man noch irgendwie in den Café oder so. Und meine Mutter hat erzählt, mein Opa ist dann auch mal mein Opa ist in eine Kneipe gegangen mit ein paar Freunden.
Ja.
Dann wurde auch gar nicht mehr über die Wahl gesprochen. Man hat dann am Ende abends oder morgens, je nachdem, hat man das Ergebnis abgewartet und dann war gut. Und so praktizieren die das heute noch und das finde ich super interessant und deswegen ist es auch immer cool zu sehen, wenn Leute wirklich viel wählen gehen. Und bei der Bundestagswahl war es ja jetzt so, wir hatten eine unfassbar hohe Wahlbeteiligung und das hat man an dem Sonntag, fand ich, auch gemerkt. Und das hat mich noch mehr in der Position bestärkt, dass das richtig cool ist, halt daran teilzunehmen.
Ja, guck mal, das Erste, was ich immer mache, ist mit dieser Wahlbenachrichtigung den QR-Code scannen, womit man dann super einfach einmal seine Adresse eingibt und automatisch die Briefwahl beantragt, weil ich einmal, das nervt mich bis heute, einfach eine Wahl verbaselt habe, weil ich an dem Tag irgendwie unterwegs war. Ne? Kleinen Sohn spielen gewesen, naja, gehst du heute Abend wählen, ja, 17 Uhr, jetzt muss ich aber noch, Kleine irgendwie brauchte was zu essen. Ja, da habe ich gedacht, das darf einfach nicht passieren. Ne? Dass man dann aufgrund von solchen Nichtigkeiten, weil ich irgendwo unterwegs war oder bei meinen Eltern am Niederrhein unterwegs war, dann auf einmal nicht wählen geht. Und deswegen mache ich das grundsätzlich, egal ob ich dann den ganzen Sonntag zu Hause wäre oder nicht, zack, Wahlbenachrichtigung, einmal scannen, Briefwahl, dass ich da auf der sicheren Seite bin, dass ich das bloß nicht wieder vergesse, in Anführungszeichen wählen zu gehen. Weil das fand ich damals schon, wo ich dachte, das ist unangenehm, dass mir das passiert ist.
Aber der David setzt sich dann immer im Anzug und Krawatte auf die Couch zu Hause während des Wahltages und guckt sich das dann im Livestream an, wie die Prozente nach rechts und links flutschen.
Ja, vom Hochzeitsanzug ist nur noch das Sakko da. Liebe Grüße an den Abi-Jahrgang vor ein paar Jahren. Die Hose ist leider...
Oh, stimmt, die Geschichte habe ich auch gehört,
Hat's nicht geschafft.
Hat's so wild getanzt.
Ja, ich habe mit meinem Leistungskurs damals das Abitur gefeiert.
Ja, okay.
Und dann war irgendwann der Abiball für mich auch beendet.
Wenn du mal so in die Zukunft schaust, wird das noch mehr mit Politik zu tun haben? Also wirst du noch weiter hier antreten? Wirst du vielleicht zu einer Partei beitreten? Wenn ja, welcher?
Also Partei möchte ich erstmal mich gar nicht zu äußern, weil dieses Bild, was ich vom Bundestagswahlkampf bekommen habe, hat sich nicht geändert. Mhm. Auch jetzt bei der Kommunalwahl nicht. Auf kommunaler Ebene muss ich sagen, vielleicht haben das einige mitbekommen mit der Stichwahl-Thematik jetzt, wo es in Mülheim ja wieder diesen Fauxpas gab.
Ja.
Wie sich da verhalten wurde von beiden Seiten. Ich finde, oder eher war es am Ende leider nur eine Seite, wo ich eigentlich gesagt hätte, das hätte ich mir anders gewünscht von dieser Seite aus. Finde ich einfach, sehe ich mich momentan überhaupt nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, das in 5 Jahren nochmal zu machen, also parteilos als Einzelbewerber zu kandidieren, einfach um das Rad nochmal weiterzuspinnen, weil es sich ja jetzt einmal ausgezahlt hat, um einfach nochmal mehr so dieses Augenmerk darauf zu setzen. Ich habe auch gemerkt, ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber dass die Leute nach der zweiten oder dritten Podiumsdiskussion oder auch nach dem ersten, zweiten Zeitungsartikel, die haben mich dann schon ein bisschen ernster genommen. Also ich glaube schon, dass ich am Anfang eher so eine Statistenrolle wirklich da gespielt habe in den Runden bei denen. Aber irgendwann kam es dann wohl doch dazu, dass man gemerkt hat, okay, nee, komm, jung, parteilos, kann das schon irgendwie seine Statements setzen.
Zumindest Stimmen kosten, ne?
Ja, genau, zumindest Stimmen kosten. Und das ist natürlich auch kein Geheimnis. Es wurde sich natürlich nachher bei mir gemeldet von beiden Stichwahlsparteien, ob ich mich nicht für jemanden aussprechen wollen würde. Und ich habe beiden gesagt, ich persönlich weiß, wen ich selber wähle, aber ich werde keine Präferenz von meiner politischen Seite aus äußern, weil ich einfach gesagt habe, ich habe meinen Wahlkampf darauf aufgebaut, dass ich parteilos bin und die Möglichkeit nutzen möchte, dass man wirklich mit wechselnden Mehrheiten das Wohl der Stadt im Vordergrund hat. David, so wie du das gesagt hast, ja. So die Sache am Ende war für mich entscheidend. Mhm. Und ich hätte mich meines Erachtens nach damit unglaubwürdig gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich unterstützt jetzt die eine Person oder die andere.
Ja, und dann nimmst du dich ja selber komplett auch raus. Ja, dann muss man im Grunde ja sagen, so Leute, hier ist die weiße Flagge, ich merke, das wird hier nichts. Und jetzt wählt bitte alle den und den. Und ich habe vorher ein Vierteljahr Werbung dafür gemacht, dass auch parteilos man Dinge bewegen kann. Ja. Ja, wie in Amerika, ne? Wenn die dann so quasi so richtig buhlen um ihre Endorsements, nennen die das, ne? um ihre Leute. Ne? Also wen wird Taylor Swift da unterstützen? Und
das ist wichtig, ne?
Ja, und dann ist aber klar, wenn Taylor Swift sagt, wählt Kamala Harris, das wird viele Millionen Stimmen gebracht haben, die am Ende dann zwar trotzdem nicht gereicht haben, aber das, ne, oder Jeff Bezos da in der New York Times, irgendwie eine ganze Seite, ich wähle Trump, so links, okay, krass, ne, das ist natürlich an so einem Niveau, einfach wie, ja, die Parteien, die versuchen da alles abzuzapfen, was irgendwo herzuholen ist.
Also ich muss auch sagen, ich bin ganz ehrlich, ich fand diese Wahl jetzt in Amerika, die war für mich eigentlich so, dass man sagen muss, man muss sich doch für dieses Thema interessieren können, politische Wahlen. Also das, was da passiert ist, das wird ja in die Geschichtsbücher eingehen. Also wenn man sich die Umfragewerte von damals anguckt, wo Kamala Harris quasi Joe Biden ersetzt hat, da ist ja niemand davon ausgegangen, dass Donald Trump da einen Ansatz einer Chance hat.
Ja, und die sind sehr gläsern, ne, diese amerikanischen Wähler, weil man da wirklich auch Erhebungen machen darf und eigentlich weiß man, welcher Haushalt was wählt. Ne? Und die sind schon sehr genau, die sind präziser als unsere zum Beispiel in Deutschland. Ja.
Also man kann von dem Wahlsystem natürlich halten, was man möchte, ne? Ob es veraltet ist und überholt, aber am Ende.
Wahlmänner.
Genau, also ich sage aber auch mal so, in Deutschland könnte man auch überlegen, wie aktuell ist das Wahlsystem, was wir hier fahren, ist das überhaupt noch zeitengerecht? Weil ja wirklich dieses Spektrum sich mittlerweile so stark differenziert in diese zwei Richtungen, weil ich befürchte, dass die politische Mitte immer mehr auseinanderdriftet und man sich irgendwo einer Richtung zugehörig fühlen muss. Und deswegen, ich verstehe das mit den Wahlmännern, aber man kann jetzt nicht nur auf die Amerikaner zeigen und sagen, das ist veraltet und nicht mal selbst vielleicht bei uns auch überlegen, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Wir sind das größte Parlament der Welt und ob wir jetzt
nach China.
Ja, nach China, aber ob wir jetzt wirklich 630 Abgeordnete in dem Hohen Haus haben müssen, die ja auch viel Geld verdienen und also das ist wirklich.
Also ein bisschen verschlanken, würdest du sagen, wäre auch nicht so schlecht.
Nee, ich fände es überhaupt nicht verkehrt, weil es auch einfach wieder die Politik vielleicht nochmal ein bisschen mehr zurück zu den Leuten bringt. Also das war zum Beispiel auch so eine Sache, die ich öfters in Podiumsdiskussionen gesagt habe. Die Politik verliert immer mehr und mehr die Nähe halt zum Volk, zu den Bürgerinnen und Bürgern. Man muss versuchen, die Politik halt wieder zu den Leuten zu bringen.
Ja.
Und das schafft man nicht damit, wenn man jetzt auf einmal sagt, wir sind wieder 630 Leute im Bundestag, wir haben zwar reduziert, aber wir erhöhen jetzt erstmal die Diäten nächstes Jahr. Oder jetzt die Bundesbeamten kriegen mehr Geld, das ist auch alles schön und gut. Aber davon sind natürlich auch die Bundesministerinnen und Minister betroffen, die mehr Geld kriegen, die Bundestagspräsidentin, der Bundespräsident und die ja ohnehin schon viel Geld kriegen.
Ja.
Aber die kriegen jetzt noch wieder mehr Geld und man merkt halt den Leuten an, dass sie das nicht mehr nachvollziehen können. Und das spielt halt alles so darin rein, dass die Politikverdrossenheit halt immer weiter wächst. Und deswegen habe ich mir gesagt, da muss man gucken, dass man vielleicht den Fokus wirklich nochmal auf die Kommunalwahl lenkt, weil da ist es anders möglich.
Ja. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, aber ne, man hat vielleicht dann auch als einzelner Bürger, Bürgerin nicht das ganz große Ganze so im Kopf, als jetzt dieses ganze Thema mit eine Veggie-Wurst darf nicht mehr Veggie-Wurst heißen, weil eine Wurst ein eindeutig fleischhaltiges Produkt sein muss. Das Schnitzel darf nicht mehr. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt das, worum es gerade geht, das ist jetzt das Wichtigste. Ja, die Kriege fliegen uns hier um die Ohren und im Westen Amerika geht es ab wie sonst was und.
Ein Schnitzel lasse ich mir nicht nehmen.
So, und genau. Ja, und jetzt das Wichtigste ist, also ich finde völlig, und dabei geht es ja auch jetzt nicht irgendwie um eine um eine politische Diskussion, dass ein Schnitzel nicht mehr so genannt werden wollen, dass irgendwelche Ethnien diffamiert werden oder wie auch immer. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Aber wo ich dachte, wie kann das jetzt der wesentlichste Bestandteil gerade sein, in irgendeinem Parlament zu diskutieren, dass diese Veggie-Wurst nicht mehr... Und das ist auch, ne, da denke ich ja manchmal, ja, und ihr wundert euch, dass die Leute wirklich nicht mehr so interessiert sind. Sadie, wir hatten letztens, ich hole ganz kurz aus, die erste Schulkonferenz in diesem Schuljahr. Und das ist ja immer ganz spannend, weil das ist ja so das höchste, wichtigste Gremium hier in der Schule, bestehend aus der Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrern, aus Eltern und eben in einem bestimmten Stimmverhältnis auch Schülerinnen und Schülern. Und das ist ja total spannend, weil da wirklich, wirklich wichtige, entscheidende Dinge abgestimmt werden und Schülerinnen und Schüler quasi ein gleichwertiges Stimmrecht da haben. Und ich hatte jetzt, bin so richtig, ja, beseelt, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so richtig positiv gestimmt aus diesem aus dieser ersten Schulkonferenz rausgegangen, habe auch nachher zu den Verbindungslehrern, zu den SV-Lehrern gesagt, boah, ich glaube, wir haben eine richtig gute, starke SV dieses Jahr. Das waren irgendwie Leute, die haben sich super mutig da eingebracht, haben sich nach vorne gesetzt, Dinge vorgestellt, haben sich gemeldet, wenn sie mit bestimmten Dingen, und da muss man ja immer überlegen, das ist ja ein Setting, ja, da sitzen da 20 Lehrer, da sitzen da 20 Eltern und dann meldest du dich als Zehntklässler und sagst, ich wollte noch mal fragen, wie ist eigentlich dies und jenes, sie hatten vor einem Jahr mal gesagt, und das ist ja wirklich ein abgefahrenes Setting, wenn ich ehrlich bin, und erzähl doch mal, wie du dich hier in der Schule vielleicht auch engagiert hast und ob du es überhaupt gemacht hast, was du so gemacht hast und wie du so diese Rolle der Schülerteilhabe hier wahrnimmst.
Ja, also dazu kann ich vielleicht sagen, da wiederholt sich vielleicht auch jetzt das, was bei der Stichwahl passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr beide es wisst, ich war eine Woche lang mal Schülersprecher hier an der
Schule. Wow, dann wurden noch Stimmen gefunden.
Genau, und dann kam auf einmal nach der Woche heraus, da wurde falsch gezählt. Also die Wahl musste auf jeden Fall wiederholt werden. Und dann wurde Leon Seidelmeier wurde dann Schülersprecher.
Wow, dieser Leon.
Ja, aber lustigerweise war das zu der Zeit, wo die Abschlussfahrten der 10er-Jahrgänge waren. Und ich hatte in dieser Woche, wo ich dann Schülersprecher war, drei Konferenzen. Weil was auf Abschlussfahrten nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen dürfen oder sollen, weil sich manche nicht an die Regeln gehalten haben. Ja. Und da war ich als Schülersprecher natürlich in der Position, so ein bisschen die Schülerseite auch zu vertreten, wichtig, zu verteidigen, wie man es auch sehen möchte. Das war damals noch unter Frau van Behrendt.
Ja.
Und das war eine ganz interessante Sache.
Unter Frau van Behrendt hört sich so an wie unter Merkel.
Ja.
So, dann ja, ist van Behrendt.
Ja, genau, könnte man so zusammenfassen. Aber danach habe ich mich dann auch so ein bisschen bei der SV noch engagiert, habe bei diesem Weihnachtszauber und so, wo das damals wirklich seine Anfänge hatte, habe ich da so ein bisschen mitgewirkt. Ich nehme mich da aber auch ein bisschen raus, weil ich hätte deutlich mehr machen können. Hm. Mit dem heutigen Setting, so was ich in meinem Kopf habe, hätte ich es auch gerne gemacht im Nachhinein, weil ich weiß, dass sich so eine Clara zum Beispiel da mega viel Mühe für gegeben hat, so ein Leon Seidelmeier, so eine Antonia Bock und sowas. Die haben halt wirklich viel Ehrgeiz da reingesteckt, damals noch mit Herr Kormann, Frau Hasanovic und so, die haben da so viel Ehrgeiz und Engagement in dieses ganze Projekt gesteckt, SV. Und ich finde, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, das wird gar nicht so sehr gewertschätzt, wie es eigentlich verdient hätte. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass das jetzt im Laufe der Zeit dann auch immer besser wird, wenn man wirklich merkt, dass die Schülervertretung auch das macht, was die Schüler wirklich möchten, was deren Interessen vertritt. Und dass das auch Gewicht bei der Schulleitung und bei den Lehrerinnen und Lehrern hat.
Ja. Wir haben jetzt so was Neues hier etabliert, das nennt sich Zukunftswerkstatt. So, und da ging es genau darum, das war jetzt mehrere Treffen haben stattgefunden, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal gesammelt haben, was hätten wir gerne, was soll sich ändern. Und dann aber mit Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern überlegt wurde, ja, was ist denn da auch realistisch von? Ja, also ist es realistisch, dass man jetzt einfach mal sagt, ja, wir hätten gerne hier alle Tablets, und da könnte man irgendwie sagen, ja, da haben wir nichts mit zu tun, das ist leider, ne, hätten wir auch gerne, ist aber irgendwie nicht in unserem Aufgabenbereich, aber was ja wohl in unserem Aufgabenbereich ist, ist die Toilettensituation oder eine Schulhofsituation oder eine Pausensituation, Regenpausen und, und. Und dann haben die super das geclustert und sind mit wirklich richtig konkreten, guten Ideen ran. Und jetzt hat man so richtig, ne, das, was du sagst, man hätte mehr machen können. Jetzt ist das aber dadurch, dass das so strukturiert gelaufen ist, hat man richtig was in der Hand und kann richtig gut ins Gespräch kommen und sagen so, ja, aber was sind denn eure Ideen? Und nicht mal nur sagen, wir hätten gerne, dass sich dies und jenes ändert, weil das wird dann ja auch, und da müssen wir Lehrer uns auch immer wieder ermahnen, ne, wir haben eben über dich als 26-Jährigen geredet, der dann so ein bisschen abgetan wird. Und ich bin mir sicher, dass viele Schülerinnen und Schüler auch oft dieses Gefühl haben zu sagen, ja, ist doch egal, was wir hier sagen.
Ja.
Und am Ende werden wir hier weggebügelt, weil die Lehrerinnen und Lehrer oder die Eltern sagen, nee, also ja, jetzt wir erklären euch mal, wie das läuft und so muss es sein. Natürlich haben wir einen pädagogischen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Und ich glaube auch manchmal, dass man natürlich mit Weitsicht und gewissem Alter bestimmte Dinge anders einschätzen, ich sage jetzt nicht besser, anders einschätzen kann als junge Leute. Aber es ist total wichtig, dass die ihren Anteil haben und den auch gerechtfertigt einbringen dürfen.
Ne? Ja, der Blickwinkel ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Weil, wie gesagt, in einem bestimmten Alter hat man den und den Blickwinkel. Und wenn man den mal ein bisschen auffrischt durch neue, junge Kräfte, ich glaube, das ist immer sehr, sehr positiv.
Da auch in dieser Woche das Thema so spannend ist und wir noch so viel zu berichten haben, möchten wir hier überhaupt gar nicht durchrauschen, sondern uns lieber Zeit nehmen und teilen deshalb diese Folge auch wieder in zwei Teile. In zwei Wochen hört ihr dann Teil 2 mit dem Interview mit Cedric Zahn. Bis dahin, alles Liebe.